zu einer neuen Folge von Web3 Next Level. Ich bin der André. Lieber Stefan, grüße dich.
Ja, hallo André und wie immer, meine Lieben, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, wann immer ihr diese wundervolle Podcast-Folge hier hört. Heute was ganz Spannendes, Besonderes wieder für euch vorbereitet. Wir wollen euch erstmal ganz kurz so einen kleinen Marktüberblick geben, kleines Marktupdate. Das wollen wir immer auch so in regelmäßigen Abständen mit reinstreuen. Und dann hat André uns nochmal ein unglaublich spannendes Thema ausgedacht, beziehungsweise rausgesucht, wo er natürlich eine Expertise drin hat und ich wieder derjenige bin, der die doofen Fragen stellen kann.
Nein, es gibt keine doofen Fragen. Es gibt nur doofe Antworten. Weißt du doch. Das ist wie immer. Das ist wie immer. Genau. Ja. Ach Gott, ja. Marktupdate. Mein Gott. Was ist denn da los im Kryptomarkt? So möchte ich mal die Frage stellen. Also es ist ja, also es ist null Interesse, es hat keiner Lust drauf, es will, interessiert auch keinen. Alle sagen, hey, ach ja, ich mache irgendwie, ich gehe in Edelmetalle, wie wir auch. Ich mache irgendwas anderes, aber Krypto, ach nee, investieren will ich gerade. Da ist nichts los. Langweilig, oder?
Das auf jeden Fall. Also ich meine, wenn man jetzt einfach mal ganz stumpf auf dem Bitcoin-Chart beispielsweise auch drauf schaut, dann sehen wir halt, dass wir seit 60, 70 Tagen halt in einer Seitwärtsbewegung sind, wo der Markt jetzt mehr oder weniger zu dem gleichen Preis handelt in der Range. Wie es ja auch angekündigt war von mir vor ein paar Wochen oder sogar Monaten schon.
Monaten.
Dass ich gesagt habe, Bitcoin wird wahrscheinlich nochmal aufbauen Richtung 100, 105.000 und wird dann wieder abbauen und wahrscheinlich auch tiefere Preise anhandeln. Bitcoin hat bis ungefähr 100.000 wieder aufgebaut tatsächlich und steht jetzt auch wieder bei 88.000. Das heißt, also dieser Aufbau und diesen Abbau, ja, mit dieser Hoffnung kommt rein und wird sofort bestraft. Diesen Move haben wir jetzt gesehen und es sieht charttechnisch jetzt auch aktuell erstmal so aus, dass es auch weiter tiefere Preise geben wird, was ja halt auch zu dem aktuellen Bärenmarkt, in dem wir uns befinden, was sehr, sehr gut reinpasst, dass Bitcoin nochmal eine schöne Bewegung nach unten macht und dann erstmal auch wieder wahrscheinlich ein gutes Jahr lang mindestens in so eine Bottomphase reingeht, bevor wir dann auch wieder anfangen können, über höhere Preise auch zu sprechen.
Ach, ich bin nur so ein bisschen traurig, sag ich ganz ehrlich. Ich hätte ja gerne noch so ein bisschen mehr da drin gehabt. Also gut, mein Herz schlägt dafür, das Herz schlägt von uns beiden für diese Themen. Ja, aber es ist, wie es ist. Ja, also genau. Wenn man so ganz, in dieser Bärenfalle, in diesem Bärenmarkt drin steckt, es ist langweilig. Muss man sich mit anderen Themen beschäftigen.
Ja, aber ich meine, man muss sich ja auch natürlich angucken, wie sieht das allgemein gerade auf der Welt aus. Geldtechnisch kommt kein billiges Geld, ja. Für in den Markt. Das heißt, wir haben keine absolute Niedrigzinspolitik, wie wir es 2020/21 gesehen haben. Das heißt, Kredite, Geld insgesamt ist teurer geworden. Inflation hat ganz schön reingeknallt. Leute sind sowieso generell und insgesamt gerade eher mit ihren Ausgaben sparsam, einfach damit sie über die Runden kommen können. Und da bleibt dann natürlich halt auch für eine spekulative Anlage gerade nicht so viel Spielraum bei vielen. Und das passt natürlich auch gerade absolut ins Bild, wie wir es halt auch sehen.
Ich gucke mir Fear and Greed Index an. Also sprich, ja, habe ich Angst, habe ich nicht Angst. Und ja, wir sind also im Orangenfeld, also noch nicht so richtig in der absoluten Panikphase. Aber ja, gut, sieht das auch nicht aus. Also es, wie gesagt, es ist jetzt... Ja. Ja, still ruht der See.
Ich hatte jetzt dieses kein Interesse.
Ja, genau.
Und dieses Extreme 4, also wenn der wirklich runtergeht, das werden wir sehen, sobald jetzt der nächste Dip kommt, dann wird es auf Extreme 4 stehen.
Ja, wir sind uns, glaube ich, da einig. Also, dass das auf jeden Fall zwischen 50 und 70 irgendwo diese ganzen Sachen antesten wird, ja, weil da die ganzen ETFs hängen von den Institutionellen, ja, auf jeden Fall. Das wird irgendwann wird es wahrscheinlich passieren. Ja. GameStop hat all ihre ganzen Bitcoins liquidiert. Die hatten ja richtig zugelegt. So, und die haben jetzt alles liquidiert und ja, sind raus. Also werden sich bestimmt einige Bitcoin-Maxis nicht drüber freuen, dass so große Institutionelle natürlich dann auch da wieder rausgehen. Ja. Genauso wie Michael Saylor versucht da wieder eine Viertelmilliarde irgendwie reinzuballern. Ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl. Ganz, ganz schlechtes Gefühl. Also er kriegt irgendwie mit den Vorzugsaktien, er kriegt das nicht richtig auf die Straße. Dieses Flying Wheel hakt und knirscht und überall. Ja, wir werden es sehen. Also definitiv, ich sag mal, wenn Bitcoin abrauscht, ich sag mal, und sich oder unter den 80 Richtung 70 befindet oder was, dann wird es massive Abverkäufe. Also die Altcoins werden geschlachtet. Also 100%.
Ja. Wurden ja schon geschlachtet, größtenteils.
Ja, aber noch mehr. Also dann sind sie, ne, weiß ich nicht, 98% down von irgendwas.
Das war zum Beispiel den Fehler, den ich im ersten Bärenmarkt, den ich gesehen habe, den ich erlebt habe. Ja, ich habe einen Coin beispielsweise gesehen und gekauft. Die standen so im Durchschnitt bei 85-90% im Minus. Und da habe ich gesagt, boah, die stehen ja schon so tief im Minus. Wie schlimm kann es noch werden? Ja, und die sind dann einfach nochmal von meinem Einstiegspreis 80% abgerauscht. Waren halt spekulative Käufe, wo man gesagt hat, klappt oder klappt nicht. Deswegen, das war auch nichts Großes. Und aber wenn es dann natürlich in die richtige Richtung gegangen wäre, so wie ich es halt damals versucht habe, dann hätte das natürlich dann 10, 50, 100, 1000 X werden können. Und da deswegen halt auch mit kleinem Kapital rein. Aber dieser Gedanke ist halt witzig da. Der steht doch schon bei 90% Minus. Wie schlimm kann es noch werden? Und wenn du dann siehst, ja, 80% schlimmer geht auf jeden Fall nochmal.
Es kann dann nochmal schlimmer werden.
Natürlich. Deswegen sollte man immer aufpassen und nicht jetzt auf den Altcoin-Markt gucken und sagen, oh, die stehen alle so tief. Muss jetzt hier all in gehen. Weil wenn die steigen, werde ich reich. Und dann sieht man, ja, die sind aber nochmal 80% gefallen. Einfach ein kleiner Ratschlag nochmal so am Rande. Ja, auch wenn das Ganze keine Finanzberatung darstellen soll natürlich, aber es ist einfach so ein kleiner Tipp, wo ich sagen kann, es kann schlimmer werden, als es ist.
Das sehe ich auch so. Ja. Ich gucke mir dann immer zwischendurch auch die Bitcoin Treasuries an. Mein Gott, 60,6% hält Strategy am gesamten Markt von den ganzen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und alles nur US-getrieben, ne? 95% US-Firmen. Also, wenn mir jetzt noch jemand sagt, dass das Ding wirklich, ja, das ist alles komplett dezentral. Schwierig.
Das ist natürlich halt das Ding. Also, man hört ja auch viel aus Japan, dass da das Modell in Schieflage geraten kann, was den Dollar extrem belasten kann, was wiederum die amerikanische Wirtschaft stark belasten kann. Und wenn natürlich der amerikanische Wirtschaftsmarkt steht ja auch am absoluten All-Time-High aktuell, wenn man sich die Aktienindizes halt anschaut. Und wenn da natürlich das anfängt zu bröckeln und dann auch ein MicroStrategy vielleicht hier und da in Schieflage gerät und Aktien abverkauft werden und nicht mehr gekauft werden, wie sieht's halt aus, ne? Will man das Unternehmen retten oder will man seine Bitcoin-Reserven retten? Und die Frage kann uns halt in dem Sinne erstmal so wahrscheinlich keiner beantworten. Aber wenn die halt anfangen, groß abzustoßen, mit so einer Marktkapitalisierung, die im Bitcoin drin haben, dann wird das für einen extremen Schaden in dem Markt sorgen, definitiv.
Ich glaube, viele, die tatsächlich auch Strategy-Aktien halten, denen wird vorgegaukelt so ein bisschen, dass sie halt auch Vorkaufsrechte auf die Bitcoins hätten, die halt Strategy hält. Und dem ist nicht so. Das wird auch nochmal schwierig werden. Also ich glaube, wenn Strategy, weiß ich nicht, die Grätsche macht, also da wird auf jeden Fall irgendwas passieren. Und dann wird es ganz, ganz bitter und ganz, ganz böse für die Aktionäre, ja? Weil die halt glauben, dass sie die Bitcoins auch irgendwie dann auch bekommen als Asset und das wird nicht der Fall sein.
Ja, will man natürlich jetzt halt auch nicht Panik machen. Ich meine, gerade Michael Saylor ist ein sehr renommierter Name im Crypto-Space. Also der wird jetzt halt auch nicht einfach anfangen, in den Markt rein zu dumpen oder sowas, sondern da wird höchstwahrscheinlich sehr, sehr viel auch über OTC-Transaktionen gehen, vielleicht auch vertragmäßig. Er ist ja nicht dumm. Also wenn er es vielleicht schlau anstellen würde, würde er halt eine OTC-Transaktion machen. Das heißt, André, ich biete dir meine Bitcoins für den und den Preis an, der deutlich niedriger ist als jetzt. Ja.
Nehmen alle.
Biete ich dir hier zu dem Preis an. Das heißt, du gibst mir Geld, ich gebe dir die Bitcoins, hat erstmal in dem Sinne keine Auswirkungen auf den Markt und wir machen einen Vertrag. Du musst die aber so und so lange halten und ich kaufe sie dann, egal wo der Markt gerade steht, zu dem und dem Preis mindestens von dir zurück. Das heißt, wir haben keine Preisauswirkungen. Ich bekomme die Liquidität wieder auf, weil ich die Möglichkeiten habe oder halt auch eine Roadmap, einen Finanzplan, was auch immer habe ich und kaufe sie dann von dir dementsprechend einfach wieder zurück. Und wir haben keine Marktauswirkung. Ich denke, wenn das versuchen würde, würde er es erstmal so machen. Es kommt natürlich auch darauf an, wenn es wirklich mal krachen sollte mit der Wirtschaft, wie sehr gerät das Unternehmen in Schieflage. Weil das wird ja dann nicht nur MicroStrategy so gehen, sondern auch sehr, sehr vielen anderen, die vielleicht ihre Gelder benötigen, um ihre Unternehmen zu retten. Vielleicht gibt es eine Abnehmer und dann müssen sie in den Markt gebracht werden. Aber das Ding ist ja halt auch, und wenn es in den Markt gebracht werden muss, für jeden Verkäufer, ich wiederhole mich, ihr wisst es, braucht es einen Käufer. Das heißt, sie können nicht einfach diese Menge in den Markt reinschmeißen, weil dann würde der Preis einfach so in den Boden reinstampfen, dass sie ja halt auch einen durchschnittlichen Verkaufspreis unter definitiv ihrem Einstiegskreis bekommen würden, weil wir gar nicht genügend Käufer haben. Das heißt, wenn generell die Weltwirtschaft nicht gut hängt, haben wir auch viel zu wenig Käufer, dass jetzt überhaupt die Masse da reinkaufen wollen würde. Das heißt, es muss strukturiert und mit einem Plan natürlich gemacht werden. Also wer jetzt sagt, oh, Michael Saylor könnte jetzt seine Bitcoins alle auf einmal verkaufen, das wird nicht passieren.
Das glaube ich auch nicht. Und was man natürlich nicht sieht, wie viele ich sag mal, ja, ETFs hat er auch noch hintenrum gekauft. Weil das ist ja eine Sache, das auf dem Balance Sheet zu haben und das auszuweisen, wie viel Bitcoins und ähnliches er hat. Aber es ist natürlich was anderes, meinetwegen bei BlackRock, ARK Invest oder sonst irgendwelche Dinge dort ETFs zu kaufen, die halt sehr Bitcoin-lastig sind oder halt die Bitcoin-ETFs zu kaufen. So, die könnte er ja ohne weiteres abstoßen. Alles nur, wie gesagt, Spekulation, ganz vorsichtig. Die könnte er abstoßen, ohne jemand seinen Namen zu nennen. Ja? Also da passieren viele Dinge. Wie gesagt, mein Bauchgefühl sagt mir gerade aktuell, dass das alles nicht so toll aussieht. Ja.
Genau. Aber wenn ich gerade in einem dezentralen Markt dann möchtest du nicht so eine zentrale Stärke drin haben. Das ist ganz klar, das ist definitiv. Und wir werden halt sehen, was die Zukunft bringt. Und aktuell, Bitcoin steht weiterhin immer noch bei 87.000. Wir sind immer noch weit über dem letzten All-Time-High, was wir gesehen haben, also aus dem letzten Bullenmarkt. Wir stehen ungefähr 20% unserem aktuellen All-Time-High. Das heißt, Bitcoin insgesamt, dafür, dass wir in einem Bärenmarkt sind, steht noch sehr, sehr gut da. Und deswegen ist ja halt auch die Erwartungshaltung da, dass der Preis nochmal tiefer fallen kann, höchstwahrscheinlich auch wird, dass wir dann in eine Bodenbildung gehen, dass sich dann wahrscheinlich in anderthalb Jahren das ganze Spektakel einfach wieder wiederholt. Nur man sieht natürlich halt auch dadurch, dass so viel Geld in Bitcoin reingeflossen ist, umso mehr Geld muss ja jetzt auch reinfließen, damit sich dieser Preis bewegt. Und deswegen haben wir halt nicht mehr diese 600, 700, 800%, sondern jetzt sind es halt 150, 200% gewesen.
Da traue ich. Das hatten wir gerade so eben im Einstieg schon. Genau. Wo sind meine 800% Möglichkeiten?
Genau. Ja, aber das ist, finde ich, ist zum Beispiel halt auch so ein spannendes Thema, gerade wenn man sich dann mal auch so mit Maximalisten unterhält oder mit Leuten, die gerade ganz frisch in den Markt kommen und von Tuten und Blasen noch nicht so wirklich Ahnung haben, aber dann auf irgendwie irgendeinen shady YouTube-Kanal gestoßen sind und der dann sagt, ja, Bitcoin wird nächstes Jahr auf jeden Fall auf 1 Million gehen. Und dann machst du mal mit denen die Mathematik, ist dir eigentlich bewusst, wie viel Geld da reinfließen muss, dass das kommt? Wo soll dieses Geld eigentlich herkommen? Ja, und wir sprechen davon Billionen. Ja, wo soll dieses Geld, diese Billionen herkommen? Es sei denn, alle Ölscheichs tun sich jetzt zusammen und sagen all in Krypto, all in Bitcoin. Ja, okay, dann ist das natürlich nochmal eine andere, ganz andere Nummer.
Die Wahrscheinlichkeit wird doch sehr gering sein.
Ne? Aber das ist halt, wenn man am Anfang den Markt noch nicht so versteht oder was eine Marktkapitalisierung ist oder so, dann sieht man natürlich, was ist in der Vergangenheit gewesen. Oh, guck mal, Bitcoin hat schon mal 100.000% gemacht. Warum sollte er das jetzt nicht wieder tun? Und dafür gibt's dann natürlich ganz viele plausible Gründe. Aber dafür muss man sich natürlich mit dem Markt auch ein gewisses Maß auskennen, um zu verstehen, warum kann Bitcoin 1 Million erreichen? Natürlich kann das passieren. Ja, es kann aus verschiedenen Gründen passieren. Die Sache ist halt, es wird nicht nächstes Jahr passieren.
Ja, dann müssen wir einfach noch mal ein bisschen warten. Wir warten ja gerne. Genau.
Natürlich.
Unser Podcast gibt es ja auch schon ein bisschen länger, also von daher.
Wir warten
wir warten einfach und reden einfach die Zeit.
Genau, wir nennen den Podcast einfach um. Das wird jetzt der Next Bullrun Wartezimmer.
Das finde ich gut.
Das Wartezimmer für den nächsten Bullrun. Perfekt.
Aber um die Zeit zu überbrücken, ich sagen, schwenk noch mal kurz auf ein anderes Thema um. So ein bisschen Web3 und AI. Da gibt's ein paar coole Projekte. Die habe ich entdeckt und die erzähle ich dir mal. Und ich weiß, dass du blöde Fragen dazu stellst. 100%.
Ich dachte, es gibt keine blöden Fragen. Wo sind wir jetzt hier angekommen? Die Philosophie des Podcasts hat sich geändert. Man merkt, es gibt auf einmal doch blöde Fragen, seitdem ich hier bin. Oh nein.
Und zwar Numbers Protocol und Tierline AI. Sagt dir das was? Wahrscheinlich nicht.
Ist Tierline AI, hat das was mit dem Zoo zu tun?
Ja, genau. Ja, genau. Also Tier ist, nein, Tier, nicht mit AE geschrieben. Tier. Ah. Tier. Ich muss es anders betonen. Tier.
Also, das Tier also nicht ist das Tier. Siehst du, da sind wir doch mit den blöden Fragen. Haben wir doch schon mal die erste abgehakt. Perfekt.
Richtig. Und zwar die Frage. Nee,
erzähl uns. Was ist das? Ja,
also die Frage war, und zwar, das fand ich ganz spannend, und zwar, wie kann ich beweisen, was ein KI-Agent getan hat? So. Und wir haben beim letzten Mal und schon ein paar Mal erzählt, dass natürlich, wenn du KI nimmst auf der einen Seite und auf der anderen Seite vielleicht diesen Blockchain, also diesen Layer of Trust nimmst, dass du da, wenn du das zusammenlegst, dass du da etwas Tolles rauskommen könntest. Also was haben die beiden oder was haben dort die findigen Programmierer sich ausgedacht? Und ich habe mir das mal ein bisschen angeschaut und ich gucke gerade nochmal hier auf meine Notizen. Und zwar im Grunde genommen geht es darum, dass ein Input als allererstes gehasht wird. Das heißt, wenn ich irgendwas habe, zum Beispiel, ich habe ein Bild, ein Dokument, ich habe irgendwelche Sensorik oder sonst irgendwelche, also irgendwelche Daten, so, die ich jetzt sozusagen der KI geben muss, dann mache ich als allererstes, ich hashe diese Daten. Das heißt, ich mache im Endeffekt einen Stempel obendrauf, dass diese Daten, und das ist das Allerwichtigste bei sämtlichen KI-Modellen, woher kommen die Daten? Also vertraue ich den Daten, die ich sozusagen dieses KI-Modell gebe? Weil wenn ich diesen Daten schon von vornherein vertraue, dann kann ich zumindest davon ausgehen, wenn ich jetzt den KI-Agent richtig einstelle, dass er nicht unbedingt halluziniert, dass ich nicht unbedingt irgendwelche komischen verfälschten Daten rauskriege, weil ich ja erstmal ihm meine persönlichen, in Anführungsstrichen, persönlichen Firmendaten oder was auch immer gebe. Also mein Bild, mein Dokument, Sensorik und ähnliches. Und dadurch, dass die gehasht werden, bekommen die natürlich logischerweise den Fingerabdruck und ich kann davon ausgehen, dass diese Daten erstmal sicher sind. Das ist sehr wichtig, weil Zeitstempel, Identität und so weiter, das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Das heißt, diese Informationen werden auf einer Blockchain gespeichert. So, jetzt, das fand ich sehr spannend, geht es aber einen Schritt weiter und zwar, es wird das KI-Modell auch gehasht. Das heißt, ich kann ja diese Daten nehmen und jetzt in ein KI-Modell reinschicken, verschiedenster Art, ja, gibt es ja zigtausend Hersteller mittlerweile, und kann dieses Modell auch erstmal hashen. Das heißt, welches Modell habe ich genommen und welche Daten habe ich dort reingeschickt? Das heißt, ich habe zwei Hash-Werte, die auch auf einer Blockchain abgespeichert werden. Das heißt, woher kommen die Trainingsdaten zum Beispiel für dieses Modell? Was ist das überhaupt für ein Modell? Konfigurationsparameter sind natürlich auch extrem wichtig. Also wie lautet der Prompt, den ich dort reingeschickt habe? Also wie ist dieses Modell im Endeffekt nicht nur trainiert worden, könnte auch ein Hashwert sein, sondern wie sind die Parameter dort entstanden? Sehr, sehr interessant, weil das kann ich alles sozusagen dann auf der Blockchain speichern. Weil wichtig ist, wenn ich das Modell nämlich verändere, beziehungsweise ja, den Entscheidungsprozess verändere, dann kann ich da im Endeffekt sofort eingreifen und sehe sofort den Unterschied. Also Hashwert A passt nicht mehr zu Hashwert B, das Modell hat sich einfach geändert. Ja? Also, relativ simpel. Und dann geht es dort her, und zwar es werden die Outputs und Aktionen werden auch protokolliert. Das heißt, das, was rauskommt aus diesem Modell, nachdem ich meine Daten dort reingeschickt habe, werden die Ereignisse auch wieder gehasht. So, das heißt, ich habe einen sehr konsistenten Flow von dem Input, Hashwert, von dem Modell, Hashwert und vom Output, Hashwert. Alles drei packe ich auf eine Blockchain, unveränderlich, die dann dazu genutzt wird, im Endeffekt gleiche Inputs, gleiche Outputs miteinander zu vergleichen. Fand ich sehr spannend.
Finde ich an der Stelle, muss ich sagen, finde ich auch sehr spannend. Gerade jetzt halt auch hinsichtlich etwas zu manipulieren oder zu fälschen oder versuchen fälschlicherweise etwas zu exposen, hört man ja halt auch ganz gerne mal. Ja, dass jetzt jemand sich zum Beispiel hinsetzt und sagt, ich mache ein Video, weil der und der hat das und das die KI gefragt, das ist das Ergebnis und ich zeige euch heute, dass das nicht so ist. Und ich stelle der gleichen KI genau die gleichen Sachen, stelle die gleichen Daten zur Verfügung und kriege trotzdem ein anderes Ergebnis raus. So, das heißt, in diesem Prozess rein theoretisch kann jetzt jeder irgendwelche Daten da einfüttern oder ein ganz anderes KI-Modell beispielsweise ausnehmen, bekommt dann natürlich auch ein anderes Ergebnis. Wenn man das Ganze jetzt natürlich über Hashwerte gesichert hat, ist das fälschungssicher. Das heißt, gleichen Daten geben mit dem gleichen Modell, mit dem gleichen Prompt ergeben das gleiche Ergebnis. Das heißt, dieses Wrong Exposing ist zum Beispiel dann halt auch einfach nicht mehr gegeben.
Genau, richtig. Ich möchte es vielleicht mal plastisch machen. Es ist so ein bisschen der Flugschreiber für die KI. Also sprich, wenn etwas passiert,
gutes Beispiel.
Ja, wenn irgendwas passiert, habe ich einen Nachweis darüber, warum es passiert ist. Das heißt, ich habe wie so eine Art Beweis über den Ablauf. Also ich habe im Endeffekt einen Input, was passiert, welches Modell habe ich benutzt, was ich nicht habe. Ich weiß nicht, was die KI tut. Also diese Blackbox, also sprich die Assets der KI, bleiben immer noch mir verborgen. Ich habe aber die Möglichkeit, alles, was ich dort reinschicke, wie ich es anprogrammiert habe, wie die Lernfortschritte dort sind, welche Inhalte ich dort, die KI, wie habe ich sie trainiert, diese Inhalte, die kann ich halt hashen und im Endeffekt dort dann halt auch nachverifizierbar auf einer Blockchain halt darstellen. Fand ich ein interessanter Ansatz, weil dadurch kannst du natürlich einen Layer of Trust über verschiedenste Modelle geben, weil du immer wieder die gleichen Informationen dort reinschickst. Und du hast halt den Wert, wie habe ich sie anprogrammiert, wie habe ich die ganze Sache eingestellt, also die Parameter. Der Flugschreiber. Ich fand die Idee eines Flugschreibers.
Ich finde das cool. Beispiel mit der Blackbox finde ich an dem Punkt halt auch sehr, sehr super, dass man alles einfach 1:1 nachvollziehen kann im Nachhinein, um da drauf zu gucken. Finde ich super. Gutes Bild.
Also da passiert einiges. Das war jetzt nur ein Beispiel. Da gibt es noch andere, die sich mit diesem Thema beschäftigen, aber das schießt gerade so ein bisschen aus dem Boden. Hm? So. Zweites Beispiel fand ich auch sehr, sehr interessant und sehr spannend, und zwar Trust NFT. Jetzt ist vielleicht so die NFT-Welt vielleicht gerade mal ein bisschen tot. Bored Ape Yacht Club und wie sie alle heißen. Es tut mir wirklich leid. Ja, das geht alles so ein bisschen in den Keller hinunter. Aber, und zwar so ein bisschen, wie kann ich diese Dinge noch besser schützen? Gerade bei Deepfakes, gerade bei KI, ich mache ja alles Mögliche, also Bilder, Dokumente, Audionachrichten. Ich glaube, jeder von uns hat das schon mal gesehen, gehört, weiß ich nicht. Es werden irgendwelche Bilder genommen, die werden irgendwo reingeschickt, dann werden die verändert und auf einmal habe ich dann den lustigen André, der eigentlich tanzt, obwohl er nie getanzt hat. Also sprich, Deepfakes, ja, werden sehr massiv gemacht. Oder gerade Celebrities trifft es natürlich unfassbar, ja, wenn ich hier den Ronaldo habe oder den, ich weiß es nicht, irgendwelche anderen Stars und Sternchen, die trifft es natürlich sehr, sehr hart, ja, weil die natürlich logischerweise, weil sie in der Öffentlichkeit stehen, immer wieder benutzt werden. Aber da gab es einen interessanten Ansatz von dieser Blockchain und zwar ähnlich wie bei dem ersten Beispiel auch, also sprich, ich habe Fotos, ich habe Videos, ich habe Daten, ich habe Audioaufnahmen, was auch immer, und diese Daten, diese Information wird als allererstes gehasht. Warum? Und zwar, es sind meine Daten. Ich vertraue diesen Daten. Immer ganz wichtig, dass ich diese Daten, die ich habe, dass die nicht verfälscht sind, dass ich glaubhaft in mir glaube, dass diese Daten halt meine Daten sind. Das ist das Allerwichtigste. Und so, und wenn ich da einen Hashwert drauf gebe, also sprich, wenn ich einen Fingerabdruck sozusagen wieder drauf mache, gebe ich dem Stempel, dass diese Daten dann halt auch meine Daten sind. So, das wird auch wiederum auf eine Blockchain geschrieben. Da kannst du natürlich alle möglichen Informationen noch reingeben. Also Zeitstempel, mit welchem Tool habe ich das gemacht, mit welchem Gerät habe ich das meinetwegen fotografiert oder sonst irgendwas. Dass dort ja Quelle, Signaturen, Standorte dort festgehalten, also GPS-Daten kann ich zum Beispiel dort eingeben. Was dann vielleicht auch bei manchen Bildern und Videos gar nicht mal so uninteressant ist. Weil wenn ich jetzt Ronaldo wäre und irgendwo bei meinem Verein gerade spiele und irgendwie ja irgendwelche Videos mache, kann es nicht sein, dass ich gleichzeitig in der Südsee sitze und dort halt das Video produziert habe. Also funktioniert halt nicht. Ja? Also sprich, dass ich dort GPS-Daten ähnliches mit eingebe. Ja, und was ich dann habe, ich kann dann, wenn ich das vielleicht meinetwegen öffentlich gestellt habe, kann ich protokollieren, wer was man mit diesen Daten macht. Also sprich, wenn diese Daten von einer Datenbank heruntergezogen werden und diese manipuliert werden, also sprich verändert werden. Weil ich habe dann immer noch den Eingangswert und den Ausgangswert. Wenn man sich jetzt KI betrachtet, und das war im Endeffekt dann die Idee, kann ich diese Daten natürlich logischerweise sehr einfach verändern. Kennen wir alle. Aber ich habe damit dann eine rückwirkende Historie. Und das fand ich sehr spannend, die halt auf der Blockchain abgelegt werden. Schützt mich natürlich nicht unbedingt vor Deepfakes. Also sprich, dass irgendjemand was mit meinen Daten macht. Also schützen tut mich das nicht. Aber
erster Linie zumindest nicht.
Genau, in erster Linie zumindest nicht. Spannend wird es aber dann, wenn ich zum Beispiel dann vor Gericht ziehe oder dann ein Audit habe über diese Daten. Das heißt, ich habe immer einen Beweis darüber, dass diese Daten auch wirklich ja meine sind und dass das die richtigen sind und nicht die anderen. Das fand ich auch sehr, sehr spannend, weil gerade bei zum Beispiel synthetischen Stimmen wird das sehr häufig benutzt. Jetzt nicht unbedingt bei Bildern, aber Stimmlagen. Ja, also wie einfach ist es, eine Stimme zum Beispiel nachzumachen? Wie einfach ist es, das herauszusynthetisieren und dann im Endeffekt dann halt auch zu verändern? Und da, glaube ich, ist sehr viel Musik drin. Bei Bildern und Videos bin ich mir nicht so sicher, aber gerade was Stimmen angeht oder Musik im Allgemeinen, glaube ich, habe ich da, ist da ein, ja, eine Möglichkeit gegeben, dieses halt zu schützen. Fand ich ganz cool. Und zwar, ja, wie hatte ich mit einem letztens gesprochen, der sagte zu mir, KI zerstört im Endeffekt die Beweiskraft von Bildern. Oder die Beweiskraft von Sprache oder von Videos.
Und was ich halt, Nachrichten.
Nachrichten, genau. Nachrichten ist das Einfachste. Ja? Also sprich, sind diese Nachrichten wahr oder nicht? Oder werden die Nachrichten genommen, werden manipuliert und werden anders ausgestrahlt? Und da könnte, wie gesagt, die Blockchain helfen. Und ja, dieser NFT-Ansatz da von dieser Firma fand ich schon sehr, sehr interessant.
Mal, dass ja halt auch gerade diese Deepfakes, also wenn man sich das vor 5, 6, 7 Jahren mal angeschaut hat, du hast immer erkannt, dass das Deepfake ist. Also das war, das hast du selbst mit einem ungeschulten Auge, hast du an dem Video erkannt, dass da was nicht richtig ist. Heutzutage, muss ich ganz ehrlich sagen, und ich bin ja auch tief in der Materie mit drinne, heutzutage fällt es mir teilweise auch schon sehr, sehr schwierig, was ist echt und was ist falsch. Eine Zeit lang konnte man das immer sehr, sehr gut mit diesen AI-Stimmen dann, ne, identifizieren und sagen, ja gut, ich höre es an der Stimme, das ist halt Quatsch. Die sind mittlerweile aber auch so gut geworden, dass es selbst bei den Stimmen mittlerweile teilweise schwierig ist, sie vom Original zu unterscheiden. Mhm. Gerade halt auch Leute, die jetzt nicht so primär online und im Internet oder auf Social Media unterwegs sind, die jetzt auch vielleicht gar nicht so den Blick dafür haben und sagen, worauf muss ich achten? Die sehen das und nehmen das für bare Münze und fallen schlussendlich darauf rein. Und das ist halt, wenn es jetzt irgendwie ein Video ist, ja, was vorhin Ronaldo als Beispiel genommen, wenn es jetzt Ronaldo ist, der im Dönerladen einen Döner schneidet und dann hochspringt und Sü schreit, ja, dann weiß ich, dass das natürlich Quatsch ist. Ja, das erkenne ich halt am Kontext. So, wenn es jetzt aber wirklich gut generiert ist, auch die Stimmen sehr, sehr gut umgesetzt sind und es sind dann aber irgendwelche wichtigen, gegebenenfalls auch verstörenden Informationen oder ähnliches, das kann einen da schon wirklich halt für auf die falsche Fährte locken, gerade das Internet halt, ne? Also ich meine, es gibt ja diese ganzen, du kennst es wahrscheinlich, diese ganzen Telegram-Gruppen, wo sonst was für Verschwörungstheorien oder ähnliches.
Überall, ich habe meinen Aluhut hab ich zur Seite gelegt, ich bin überall genau. Raus.
Aber diese Telegram-Gruppen gibt es ja und das heißt, da schreiben irgendwelche anonymen Leute irgendwas rein und die Leute kaufen denen das ab. Ja, also das heißt, Leute lassen sich generell schon sehr, sehr einfach manipulieren. Ja, und du setzt irgendwelche Fake-Sachen da halt rein und die Leute glauben das und gehen damit halt los. Oder teilweise, wenn es dann irgendwie Politik geht oder aggressives Verhalten. Ja,
massiv.
Etc. Die Leute stacheln sich da ja auf. Ich meine, Corona war da das perfekte Beispiel damals halt für. Also Leute, die sich haben impfen lassen und Impfgegner, wie die aneinander gerauscht sind, wie sie sich teilweise angegangen sind, wie die sich in Supermärkten angeschrien haben, wenn da mal jemand ohne Maske oder sowas rumgelaufen ist. Oder wenn jemand in den Urlaub geflogen ist, wie kannst du das zu dir? Also da war ja wirklich richtig Feuer drin und das wurde auch sehr, sehr viel genau über diese Gruppen gemacht. Und jetzt stell dir einfach mal vor, ja, jetzt mit AI und diesem Deepfake, stellst du da jemanden mit einem Laborkittel hin oder was weiß ich, einen renommierten Professor, den du über KI generiert hast, ja, den sehr, sehr viele kennen oder den du dann googeln kannst, ja, und der sieht 1:1 aus wie dieses Deepfake und der erzählt dir sonst, was für tödliche Varianten es doch eigentlich gibt, was eine komplette Falschinformation ist. Aber glaub mir, darauf werden Millionen und Abermillionen von Menschen werden darauf reinfallen und das kann sehr, 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 sehr böse ausgehen.
Früher hast du halt so eine visuelle Plausibilität gehabt. Das heißt, du hast jemanden gesehen, hast dem geglaubt, und das konnte ja gar nicht gefälscht sein, weil es ist ja, also ich habe es ja gesehen. So, und heute brauchen wir tatsächlich, und das ist halt, ja, kann man drüber streiten, ob das gut ist oder nicht, wir brauchen halt einen kryptografischen Nachweis, dass das wirklich echt war. Und da kann Blockchain halt massiv helfen.
Das brauchen wir auch, Punkt. Meiner Meinung nach.
Und der zweite Punkt war, der noch dazu kam, wir hatten Vertrauen ins Institutionelle. Also sprich, dass wenn jemand von der Regierung dort steht und dieses sagt, ich sehe es visuell und er hat auch noch ein gewisses Standing oder beziehungsweise darf dann auch eine gewisse Dinge dort äußern, hat man ihm halt geglaubt. So, und da auch dieses ist ein Stück verloren gegangen, weil es halt solche Deepfakes gibt. Das heißt, wir können eigentlich Dinge ja zurücknehmen. Eigentlich dieses Visuelle, das ist Vergangenheit. Dafür brauchen wir halt ja kryptografische Informationen oder Nachweise. Und am Ende des Tages können wir vielleicht auch nur noch Vertrauen in die Mathematik haben, was dann wieder Kryptografie ist. Und das verschiebt sich massiv. Die Frage, die ich mir dann immer stelle, ist, wie kann man das sehr, sehr einfach den Menschen transportieren. Also sprich, wenn ich jetzt irgendein Video sehe, was kann ich dort als Information reingeben? Oder ist es eine Gesetzesvorgabe, dass dort dann meinetwegen Deepfake drüber steht oder sonst irgendwas? Aber wie willst du das steuern? Also das werden wir hier nicht lösen. Das ist
halt auch, wer macht
das? Genau,
das Ding ist ja halt auch, Klar, du kannst natürlich, wenn du da irgendwelche Memes oder Spaßvideos oder so mitmachst, dann macht dir das auch überhaupt nichts aus, da irgendwie AI, KI, Deepfake, was auch immer du da reinschreiben möchtest als Kennzeichnung. Sora AI macht es ja beispielsweise automatisiert, aber da gibt es natürlich halt auch Möglichkeiten, das dann halt einfach wieder raus zu editieren. Aber wenn du, ich sag mal, wenn es jetzt jemand hochlädt, der wirklich in einer bösen Absicht oder in einer Putschabsicht oder aus welcher Absicht auch immer das Ganze da hochladen möchte, was wirklich gesandt werden könnte, der macht das ja halt nicht mit seinem eigenen Instagram-Kanal und lädt das da hoch, sondern das ist natürlich ja, meistens dann richtig. Auch, dass es dann halt über verschiedene Server verschleiert wird und auf irgendeinem Account, den niemandem zugehörig ist, hochgeladen wird und so kommt es dann in den Umlauf und dann wird es halt über verschiedene Gruppen und was auch immer wird es dann halt gestreut, dass es möglichst viele Menschen sehen und dann fangen ja an, die Leute das selber zu reposten und dann hast du natürlich ein Lauffeuer, was du nicht mehr aufhalten kannst. Das heißt, da wird derjenige, der diesen Schaden verursachen will, der wird da nicht Deepfake reinschreiben. Das heißt, selbst wenn du es von der Gesetzeslage her so stellen würdest, wäre es den Leuten, die damit Schaden anrichten wollen, schlussendlich egal. Weil dann könntest du ja auch gleich verbieten. Ja, also KI-Videos, die Schaden anrichten könnten, sind generell verboten. So, und die Leute würden es trotzdem machen. Das ist halt das Ding. Das Ding ist halt, wir versuchen natürlich, oder die Regierung versucht natürlich, möglichst auch viel mit Gesetzen umzusetzen. Die Problematik dabei ist, was natürlich auf der anderen Seite wieder positive Seiten hat, ich will mich da jetzt nicht als Gegner hinstellen, ist diese Anonymität im Internet. Jeder kann schlussendlich, ja, wenn er auch weiß, wie er seine Spuren ein bisschen verwischt, ja, oder mit einem VPN arbeitet oder ähnliches oder mit anonymen Accounts, kannst du im Internet der größte Vollidiot sein, den du nur sein kannst. Du kannst Leute angehen, du kannst Leute beleidigen, du kannst Leute belästigen, du kannst Fake-Sachen, Informationen, kannst du alles mögliche hochstellen und kommst in der Regel ungeschadet und unbestraft davon. Und das ist tatsächlich etwas, was nicht so gut ist und was natürlich dann diese Upload-Hashes beispielsweise da so einen Riegel vorschieben können.
Also ich glaube, Stefan, wir werden das heute nicht gelöst bekommen. Definitiv nicht. Ja. Aber wir plädieren natürlich auch dafür, dass man solche Dinge in irgendeiner Form kennzeichnet, solche Dinge halt auch nicht tut. Und wir sind gespannt, was da passieren wird. Und ich werde weiter recherchieren, werde weiter mal schauen und den Markt beobachten dort, welche Produkte, welche Chains, welche E-Modelle doch miteinander zusammenarbeiten. Da passiert sehr, 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 sehr viel im Moment am Markt. Ja, wir schauen mal. Für heute, Stefan, vielen lieben Dank. Und wie gesagt, es gibt keine dummen Fragen. Ja. Und jetzt können wir es auch den Zuschauern und Zuhörern verraten. Diese Stimmen sind KI-generiert. Nein, es stimmt nicht. Es sind tatsächlich immer noch echt.
Quatsch.
Und, ja, es ist so. Ja,
genau, und die nächsten Folgen werden nur noch mit KI automatisiert.
Achtung, nee, Quatsch. Nur noch KI. Genau.
Nein.
Noch gibt's uns und wir werden auch noch ein bisschen für euch weiter da sein. Genau. Für heute erstmal, Stefan, lieben Dank. Es hat mir wie immer Spaß gemacht und wir sehen uns und hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Danke dir.
Ganz lieben Dank und natürlich an unsere Zuhörer. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.